Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten. Für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Mich erwartet ein Gespräch, das wie eine eigene kleine Reise ist. Eine Reise zurück in eine traditionsreiche Vergangenheit. Darauf deutet ja schon das alte Holz hin, das hier unter meinen Füßen knarrt. Aber vor allem auch eine Reise in eine Empfindungswelt, in der unsere natürliche Umwelt eine ganz andere Bedeutung hat und auch eine ganz andere Aufmerksamkeit verdient, als viele von uns ihr in unserem Alltag zu geben vermögen. Hallo Waltraud. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder?
Ja, genau.
Wunderbar.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne, ganz gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Meine Gesprächspartnerin macht es anders. Waltraud Schwienbacher sagt, die Natur ist die höchste Hochschule, an der wir studieren können. Ja, und dementsprechend dreht sich bei ihr alles genau darum. Um die Natur und die Frage, wie wir gesund und ausgeglichen von ihr und mit ihr leben können.
Ich bin sehr glücklich und zufrieden. Ich gehe jeden Tag in der Früh, mache ich eine Stunde Spaziergang im Wald. Ich betrachte da die Natur. Ich erkenne immer mehr Weisheiten, die uns die Natur vermittelt.
Genau über diese Themen und darüber, worin für Waltraud die Harmonie eines guten Lebens besteht und wie sie sich herstellen lässt, genau darüber möchte ich mit ihr sprechen. Hier im Ultental in Südtirol. Es ist das dritte Jahr in Folge, dass ich hierher zurückkehre, im Herbst 2022. Also es ist schon ein wenig her jetzt, da diese Folge erscheint. Und einmal mehr wird es für mich ein Aufenthalt voller denkwürdiger Erlebnisse in dieser einmaligen Natur- und Kulturlandschaft und aber vor allem auch voller besonderer Begegnungen. Ich habe wieder etliche Gespräche geführt und aufgezeichnet, aber 2 stachen für mich ganz besonders hervor. Und so habe ich mich entschieden, dass wir uns in dieser Folge auf diese beiden Gespräche fokussieren und ihnen damit den Platz einräumen, die sie hoffentlich auch eurer Meinung nach verdienen. Dabei geht es nicht um große Abenteuergeschichten, sondern es sind, wie ich finde, 2 Gespräche, die auf wunderbare Weise beruhigend sind, die hoffentlich auch für euch dabei helfen, mal runterzukommen, durchzuatmen und vielleicht auch über ein paar wesentliche Lebensfragen nachzudenken. was wir, mein Mann Cedric und ich, denn wir waren dieses Mal gemeinsam in Südtirol unterwegs, was wir ansonsten erlebt haben, das gibt es in einer Weltwach-Plus-Folge dieses Mal, die zeitnah nach dieser Episode hier erscheint. Also an die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs, haltet gerne danach Ausschau. So, das alles war die Einstimmung. Jetzt kommt der Trailer und dann geht's los. Bitteschön.
Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Nachdem ich vorhin noch ihren üppigen Kräutergarten draußen bestaunt habe, empfängt mich Waltraud Schwienbacher nun in ihrem Haus.
Ja, dann setzen wir uns mal.
Schön. Ja, gerne, bitte. Setz dich daher.
Kaum, dass ich sitze, bewirtet mich Waltraud mit frischem, selbstgemachtem Kräutersaft. Mit einem kühlen Glas in der Hand schaue ich mich um.
Also der Raum, in den du mich hier gerade geführt hast, der ist wunderschön und der atmet viel Geschichte, würde ich behaupten. Viel Leben und viel Zeit.
Ja.
Die ganze Holzvertäfelung, das muss ich vielleicht einmal beschreiben. Also die Decke ist komplett aus Holz, die Wände sind komplett aus Holz, der Boden ist aus Holz. Und zwar nicht aus irgendwelchen Pressholzplatten, sondern das ist altes, haptisches Holz.
Ja.
Zum Teil sogar verziert, geschnitzt mit Rinnen und Bögen und hübschen kleinen Säulen.
Ja.
Ein toller Raum.
Ja, doch, er strahlt einfach Wärme auch aus, so wie einfach das Holz ist einfach halt ein lebendes Material, nicht?
Der holzvertäfelte Raum ist alt. Noch älter ist der Hof, auf dem wir uns befinden. Das erste Mal urkundlich erwähnt wurde er 1358. Und seit ungefähr 350 Jahren befindet er sich im Besitz von Waltrauds Familie. Waltraud selbst ist 78 Jahre alt und er freut sich bester Gesundheit.
Ich bin jetzt doch schon 78, aber ich brauche keine Tablette, nichts. Ich bin einfach gesund und da bin ich sehr dankbar dafür.
Der Grund für ihr Wohlbefinden steht für sie fest. Es ist das Leben in und mit der Natur.
Wo wir einfach die ganzen Sprossen verwenden oder die ganzen Beeren, wo man sagt, ganz hohe Antioxidantien, die entzündungshemmend sind, auch krebshemmend. Oder zum Beispiel ganz wertvolle Vitamine und Minerallieferanten. Und die Nadelbäume wie die Fichte, die Tanne, die Föhre, die Lärche, die Wacholder, die Latschenkiefer und auch die Zirbelkiefer, die, sagt man, sind einfach wunderbar für die Bronchien, für die Lunge. Sie regen im Körper den Stoffwechsel an, vor allem Vitamin C-Lieferanten gegen Muskelverhärtung, gegen Leberstau, Rheuma und Gicht. Und ziehen einfach auch tiefsitzende Entzündungen von innen heraus.
Waltraud ist überzeugt.
Die Wolle, die große Heilkraft, der Baum, die große Heilkraft. Ich finde, wir haben so eine Fülle um uns herum. Es gilt einfach nur, diesen Reichtum und diese Fülle wieder zu erkennen und zu nutzen.
Wie hat das alles für dich persönlich angefangen, diese Wertschätzung für den Wald und diese besondere Beziehung zur Natur?
Ja, ich muss schon sagen, meine Mutter war da schon so. Sie hat einfach ganz viel mit Kräutern gemacht. Sie hat sich über jede Blume, über jeden Vogel gefreut. Und ich denke mir oft, sie hat uns einfach ganz viel Werte fürs Leben vermittelt.
Und diese Werte fürs Leben, die vermittelt nun sie selbst wiederum an andere. Und zwar schon seit vielen Jahrzehnten. Waltraud ist Gründerin der Winterschule im Ultental, in der altes Handwerkswissen weitergegeben wird. Sie ist Gründerin der Naturlebensschule Ulten und Präsidentin der Genossenschaft Bergauf, die Ultner Wollprodukte herstellt. Also da ist einige Schaffenskraft, die in ihr steckt. Ja, und darüber hinaus gibt sie viele Kräuterführungen und hält Vorträge und Seminare zu den Themen Kräuter und Gesundheit. Für ihr vielfältiges Engagement für ihre Heimatregion wurde sie mit dem Goldenen Verdienstkreuz des Landes Tirol ausgezeichnet und sie erhielt den Prize of Women's Creativity in Rural Life.
Es sind ja ganz viele Menschen, wo ich im Jahr Tausende und Tausende von Menschen, wo ich unterrichte oder Vorträge oder Seminare halte und so weiter. Und ich sage immer, je mehr es uns gelingt wieder, die Kinder, die Jugend, aber auch die Erwachsenen zu dieser wunderbaren Natur hinzuführen, umso mehr Lebenssinn und Lebensfreude können wir vermitteln. Und ich finde das wichtiger und notwendiger denn je. Die Natur wäre unsere höchste Hochschule, an der wir studieren könnten. Weil es aber gratis ist und für jeden zugänglich, der möchte, nutzt man viel zu wenig. Und bei den Führungen, da habe ich ja immer auch Leute von der Stadt. Und dann sage ich mir, die Leute, die diese Kräuterführungen und so weiter mitmachen, die sind ja schon sensibel für die Natur. Und auch die haben eine Chance, sie können hinausgehen, sammeln, 2 Hände voll Kräuter, die legen sich in den Kühlschrank. Und ich finde einfach, es ist ganz wichtig, in unser alltägliches Essen das zu integrieren. Man braucht gar nicht so viel Trinkturen und weiß ich was alles, sondern immer ein bisschen von den Kräutern, die man kennt, hineinschneiden. Und man sagt, diese ganzen Wildkräuter, die enthalten bis zu 50% und mehr an Vitamine, Proteine und Minerale als ein Salatkopf, den wir üblich im Geschäft kaufen. Und diese Möglichkeit ist für jeden von uns da. Nicht, wir müssen nur wieder wollen, wir müssen uns die Mühe machen, Kräuter und Bäume kennenzulernen.
Und Stadtmenschen ist natürlich ein bisschen mühsamer, in so einen schönen, leckeren, gesunden Wald zu gelangen, wie du ihn hier hast.
Aber das sind immer diese Ausreden. Wir reden uns immer im Außen herum. Nicht, das sind man immer. Und ich zitiere da immer auch gerne Mahatma Gandhi, wie er gesagt hat, wir haben genug für jedermann, aber wir haben zu wenig für jedermanns Gier. Und heutzutage,
jedermanns Gier, okay.
Gier, ja. Und ich denke mir oft, heutzutage hat uns die Gier ein bisschen gebacken. Wir meinen immer, wir könnten zu wenig haben. Aber die Natur ist ganz sparsam und da braucht es nur wenig, um immer ein bisschen hineinzugeben in unser alte tägliches Essen. Gerade jetzt, wenn man immer hört und liest, alles ist so teuer geworden. Ich glaube, wir sollten einfach wieder erkennen, was wir alles nützen können, was gratis draußen wächst.
Hast du, wenn du Gäste aus der Stadt hast?
Ja.
Du hast gerade schon so gelächelt, ja, das sind wieder die Ausreden, so als du kennst die alle auch schon, die Ausreden. Hast du das Gefühl, dass es Menschen aus der Stadt tendenziell schwerfällt, hier vor Ort bei dir ihren eigenen Bezug zur Natur wieder zu entdecken, eine Beziehung einzugehen mit der Natur? Sind die komplett entfremdet von dieser natürlichen Welt? Oder ist es so, dass auch Stadtmenschen, wenn sie einmal einen Tag lang Waldluft atmen, dass sie eigentlich relativ schnell wieder reinkommen?
Ja, ich denke mir schon, die Leute, die hier kommen bei den Führungen, die sind schon offen für das. Es ist ja, gerade wie du gesagt hast, die Waldluft, es ist ja so was Kostbares, in den Wald zu spazieren zu gehen. Und was ich eben immer wieder feststelle, was ihnen einfach so viel gibt, das ist eigentlich die Einfachheit. Nicht? So wie ich immer versuche zu erklären, das ist für jeden machbar, wer möchte, für jeden zugänglich. Es ist, alles in der Natur ist einfach, aber was ist bei uns heutzutage? Wir glauben immer in unserer Gesellschaft, wenn nicht alles kompliziert ist, dann kann es ja nicht richtig sein.
Wenn es nicht kompliziert ist, kann es nicht richtig oder gut sein. Diesem Irrglauben entzieht sich Waltraud regelmäßig, indem sie mit Haut und Haaren in den Wald eintaucht und dort ganz gegenwärtig ist.
Was vergangen ist, ist vergangen. Das können wir nicht mehr ändern. Und wenn wir da irgendwo Schwierigkeiten haben, dann sage ich, dann schauen wir es uns vielleicht nochmal an, aber dann tun wir es ad acta legen. Da vergeuden wir die Energie und wir blockieren unseren Lebensfluss, der fließen sollte, so wie draußen in der Natur alles fließt. Und im Hier und Jetzt sollten wir sein, in der Gegenwart. Und die kann ich jetzt gestalten. Und die Zukunft, wenn wir zu viel unsere Gedanken in der Zukunft haben, dann haben wir Angst.
Es geht also darum, in der Gegenwart zu leben und uns unserer Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden. Allerdings, diese Gefühle und Bedürfnisse,
die leben wir viel zu wenig. Die stellen wir in den Winkel hinein. Und im Lateinischen heißt Angst angustus, in den Winkel stellen. Und wenn wir zu viel diese Gefühle und Bedürfnisse in den Winkel stellen, dann kriegen wir Angst, weil wir fremdgesteuert leben. Wir leben deshalb, was die Gesellschaft, was die Gesetze, was die anderen von uns wollen und leben nicht mehr uns selbst. Und dann kriegen wir Angst.
Dafür, was geschieht, wenn wir unsere Gefühle und Bedürfnisse zu sehr in den Winkel stellen, wie Waltraud sagt, sie also ignorieren, dafür hat Waltraud ein schönes Bild, das Rad des Lebens bzw. ein Zahnrad.
Jetzt, wenn wir schauen, dass wir zu viel in dem leben, zu wenig hier in unsere Gefühle und Bedürfnisse, dann ist das Lebensrad wie ein Zahnrad, wenn da zwei Zähne heraus sind, dann geht der Geklumpere und der Geklappere los. Und so ist es in unserem Körper. Dann kommen die Blockaden, dann kommen die Schmerzen.
Die Herausforderung heute ist natürlich überhaupt noch selbst zu wissen, was meine echten, wahren Bedürfnisse sind. Ja. Dass dieses Bewusstsein selbst schon zu erlangen, fällt ja vielen Menschen heute schwer.
Und das ist, wenn man zu wenig zu sich selbst geht. In sich selbst hineingeht, zu wenig in die Stille geht.
Und diese Stille finden wir eben, so ist Waltraud überzeugt, besonders gut im Wald. Deshalb empfiehlt sie eindringlich, mindestens jede Woche, besser noch jeden Tag, Zeit im Wald oder auch in anderen Naturumgebungen zu verbringen. Für einen gesunden Geist und einen gesunden Körper.
Das wäre für jeden machbar, für jeden zugänglich. Und das finde ich wichtig, weil ich glaube immer, dass wir alle gleich wertvoll sein. Und eine gesunde Ernährung darf nicht ein Privileg von irgendwelchen Leuten mit Geld sein. Das muss für jeden möglich sein. Aber wir müssen einfach wieder offen sein. Die schlimmste Krankheit ist die Sturheit. Und wir sind alle ein bisschen stur. Ich nehme mich nicht aus, also. Ja. Aber was ist in der Natur draußen? Alles ist im Fluss. Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag, jede Jahreszeit. Und wir wollen immer festhalten. Mhm. Nicht? Und durch das blockieren wir eigentlich unseren Lebensfluss.
Ja, und nicht zuletzt geht's ja in der Natur auch um Anpassungsfähigkeit. Ja. Also genau eben nicht stur zu sein. Ja.
Offen sein.
Ja. Nicht Bedingungen ändern.
Das Vertrauen, ja, genau. Das wäre einfach ganz wichtig.
Das ist was Schönes, was man tatsächlich aus der Natur auch lernen kann.
Ja.
Gibt es noch weitere Sachen, bei denen du sagst, wenn wir diesbezüglich uns öfter mal ein Beispiel nehmen würden, daran, wie natürliche Abläufe stattfinden, wie Dinge in der Natur passieren, das könnte uns auch in unseren modernen, durchgetakteten, digitalisierten Lebenswelten helfen.
Ja. Ja, was ich immer sage auch, wir sollten viel mehr nach den Jahreszeiten leben. Ich habe da ein Seminar, das heißt für Jahreszeiten, für Lebenszeiten. Wir sind ein Teil dieser Natur. Unser Körper ist die reine Intelligenz und auch die Natur draußen. Und dass mir einfach nicht, ich sag, der einzige Ort, wo die Wahrheit ist, das ist die Natur. Und was ist heutzutage in unserer Welt so wichtig, dass wir wissen, da wäre noch die Wahrheit. Weil sonst wären wir ja so viel beeinflusst von allen möglichen Informationen. Und so wie draußen, so würden es auch wir brauchen. Jetzt werden die Nächte schon wieder länger. Nicht die Zeit der Stille, der Ruhe kommt wieder langsam. Das würden wir auch brauchen, aber wir überhören und wiedersehen alles. Das alles, zum Beispiel Advent, die Zeit der Stille und der Ruhe. Was ist bei uns? Ein Rennen und Hetzen, ein lautes Klingeldingel, Hauptsache die Kasse klingelt. Und zu Weihnachten, wenn wir hinausschauen in dieser höchsten Hochschule, ist alles aufs Minimum reduziert. Wir fangen an zu backen und zu braten, als ob wir beim Verhungern wären. Und im Frühjahr, wenn wir hinausgehen, wo eine Hand voll Erde ist, da fängt es an zu blühen und zu sprießen und wir reden von der Frühjahrsmüde. Wir leben nicht mehr das, was uns gezeigt wird. Und wenn Sie schauen...
Also wir sind aus dem natürlichen Rhythmus eigentlich gekommen. Ja, ne? Die Ruhe im Winter. Wenn du hier aus dem Fenster schaust, im Winter passiert einfach nichts im Wald.
Genau.
Jedenfalls nichts, was wir sehen mit bloßem Auge.
Ja.
Und wie du sagst, im Frühjahr explodiert die Natur.
Explodiert, ja. Und so hätten
sie. Sind erschöpft.
Ja, ganz viele Menschen sind erschöpft. Dann heißt die Frühjahrsmüdigkeit. Nicht? Und so sind einfach da ganz viele Bereiche.
Als Beispiel für einen dieser Bereiche führt Waltraud die Farben an, in die sich die Natur in den unterschiedlichen Jahreszeiten kleidet. Und die Wirkungen, die diese Farben auf uns entfalten können, wenn wir sie lassen.
Zum Beispiel, wenn wir schauen nach den langen Winter, was brauchen wir da? Die Farbe der Freude. Was fängt an zu blühen? Die Huflattich, die Schlüsselblumen, der Löwenzahn, die Stiefmütterchen, der Winterjasmin, die Forsythien und so weiter. Und die gelbe Farbe ist die Farbe gegen Melancholie, gegen Depressionen, eben der Freude. Die Sonne ist gelb, nicht? Ja. Überall, wenn wir schauen in der Natur, wo die Sonne herunter ist, da ist alles in der hellgelben Farbe getaucht. Und wenn so ein schöner Tag ist, so, ach, heute geht's mir gut, heute ist ein schöner Tag, weil um uns herum die Welt in der Farbe der Freude getaucht ist. Und jetzt, wenn's gegen Herbst geht, ich sehe auch in unserem Kräutergarten, fangen an wieder viel mehr gelb zu blühen. Nochmal ganz bunt alles, dass wir noch die ganzen Farben aufnehmen und dann später fast alle Laubbäume und Hecken werden gelb und bunt, hier die ganzen Lärchen. Noch einmal vor der langen Winter kommt die Farbe der Freude aufzutanken. Aber was machen wir heute oft? Wir rennen und rennen Nebensächlichkeit nach. Und das Wesentliche, was uns glücklich und zufrieden machen würde, das nehmen wir uns nicht mehr mal Zeit anzuschauen.
Macht dich das traurig, zu sehen, dass es eigentlich in unserer heutigen Welt genau dafür immer weniger Platz und immer weniger Zeit gibt?
Na, ich muss sagen, ich bin eigentlich ein ganz zufriedener Mensch. Ich bin auch glücklich, muss ich sagen. Und ich denke mir einfach so, ich bin für die Menschen da, die kommen und denen sage ich's. Und ich sage immer, ich will euch nichts aufdrängen. Das, was ich sage, nehmt ihr euch das heraus, was für euch passt. Was nicht richtig wäre, denn dass wir uns so als Prediger herausgeben oder dass wir meinen, wir müssen die anderen zwangsbeglücken.
Damit ist Waltraud mir sehr sympathisch. Sie hat klare, starke Überzeugungen, zwingt sie aber nicht anderen ungefragt auf, sondern lebt, ja, sie lebt selbst nach ihnen und lässt auf diese Weise Taten sprechen. Und diese Taten, die mögen dann wiederum manche andere Menschen ansprechen oder aber eben auch nicht. Nochmal zurück zu den Farben und zu den Zyklen, in denen sich die Natur bewegt, sich verändert und unserer oftmals mangelnden Fähigkeit, all das zu beobachten und bewusst wahrzunehmen. In dieser Fähigkeit liegt für Waltraud ein entscheidender Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit.
Wir reden von einer lieblosen Welt. Ich finde aber, die Wurzeln der Liebe sind die Achtsamkeit, die Wertschätzung und die Wahrnehmung. Und so sage ich ganz viel nach meinen Führungen. Ich hoffe, dass mir gelungen ist, etwas zu vermitteln, einfach, dass Sie sehen, wieder diese Fülle und den Reichtum, den wir in der Natur haben. Und unsere Lebensaufgabe, man sagt ja, die Liebe ist die höchste Energie in unserem Kosmos, ist jeder, wo er steht, einfach mit mehr Achtsamkeit, Wertschätzung und Wahrnehmung jedem Geschöpf zu begegnen, nicht? Und ich sage immer, die Vervollkommung dieser Liebe wäre dann der Frieden. Dass wir im Frieden mit allen Geschöpfen sind, nicht? Und die Menschen, mit denen wir auch Schwierigkeiten haben, die uns begegnen, sage ich immer, gerade das sind unsere Lebensschulen. Da haben wir noch zu lernen. Da ist bei uns auch etwas noch, wo wir daraus lernen können, was wir manchmal nicht einsehen wollen, aber es ist so. Und die begegnen uns auch so lange, bis wir daraus gelernt haben. Und zufrieden heißt ja, wir haben so eine schöne Sprache, trägt zum Frieden bei, wenn wir zufrieden sind. Und ich finde, nirgends anders als dort, wo wir stehen, können wir für den Frieden in der Welt was tun. Weil Zufriedenheit und Frieden, das sind Energien, die nach außen getragen werden. Und wenn wir es in uns nicht haben, dann können wir die auch nicht nach außen projizieren. Und wir brauchen nicht zu reden und sagen, wieso hören die nicht endlich mal auf, Krieg zu machen, weil bei uns herum brodelt es auch überall so im Untergründig, nicht? Und da ist unsere Lebensaufgabe, den Frieden zu leben.
Das ist doch ein schöner Gedanke, den ich mir von Waltraud gern mitnehme. Als ersten kleinen Schritt dazu, zu einem friedvollen Miteinander beizutragen, bei sich selbst anzufangen und bei der eigenen Zufriedenheit.
Das ist ein sehr, sehr schönes Gespräch gewesen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Das habe ich gerne gemacht. Freut mich.
Ein paar Tage, nachdem Waltraud mir von ihrer Naturbeziehung erzählt hat, besuche ich Walter Moosmeier, einen Bergbauern. Und in der Tat, auf den ersten Blick sprechen wir über das Südtiroler Bergbauernwesen. Aber ich glaube, vieles von dem, was Walter sagt, lässt sich durchaus auch auf ganz andere Lebens- und Themenbereiche übertragen. Das ist jedenfalls mein Eindruck und ich lade euch einmal ein, zu schauen, was ihr für euch in seinen Ausführungen wiederfindet. Ich komme an einem regnerischen Nachmittag bei ihm auf dem Niedersteinhof an.
Ja, hoi, Erich, grüß dich. Bist du jetzt bei mir da?
Ja, ganz genau. Hallo, bist du Walter?
Ich bin der Walter.
Ach, schön.
Ich habe dich schon erwartet.
Dann haben wir einen Termin.
So sieht's aus.
Danke, dass ich hier seid.
Ja, ich freue mich auch. Sehr schön, dass du herkommen bist. Ich hoffe, du hast es gefunden. Es ist nicht so einfach, hier hochzukommen, auf einer steilen Bergstraße. Aber du bist jetzt da, du lächelst noch, das ist ein gutes Zeichen. Also, lass mal losgehen.
Damit, dass es nicht so einfach ist, über die steile Bergstraße zu ihm zu gelangen, damit hat er recht.
Ich würde gerne mal direkt einsteigen mit meiner Anreise. Ich bin mit dem Auto zu dir gekommen, lieber Walter, und bin die letzten, ich weiß gar nicht, 10 Minuten gefühlt, ziemlich steil hier bergauf gefahren an ziemlich abschüssigen Almhängen, Wiesen. Und eine ganz schmale Straße hat sich diese Hänge hochgewunden. Ich habe die ganze Zeit Angst gehabt, dass mir irgendjemand entgegenkommt und ich dann irgendwie rückwärts fahren muss. Denn wenn man einmal diese schmale Straße, glaube ich, ein bisschen verlässt, ein bisschen abkommt, dann geht es auch schnell abwärts. Also ich habe mich gefragt, bin ich hier noch auf dem richtigen Weg, höher und höher hinaus? Deswegen die Frage, wo liegt deine Farm? Wo befinden wir uns hier gerade?
Wir befinden uns hier in dem schönen Passaiertal. Das ist eben am Berg oben. Wir sind auf 900 Meter Meereshöhe und das Dorf ist ungefähr auf 700 Meter. Das ist eine große, breite Straße. Aber logisch, hier in den Bergen ist alles so eng, auch viel Steilhang. Und da kann man auch geologisch gar nicht eine breite, große Straße hinausbauen. Für ein paar Bauernhöfe ist das einfach fast nicht möglich. Aber das Problem, wie du hier schilderst, das höre ich immer wieder von meinen Gästen. Oh, sagen sie, so schön hier oben, so schöne Aussicht und so gute Luft. Aber das hier hochkommen ist ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich muss ehrlich sagen, psychologisch gesehen ist es sehr eng. Man muss sich konzentrieren mitfahren, aber die Leute gewöhnen sich dann daran.
Es braucht Konzentration und vielen würde minimal mulmig, ja. Aber auf der anderen Seite führt diese etwas anspruchsvolle Anreise auch dazu, dass man sich hier oben auf wunderbare Weise ganz weit weg von allem fühlt.
Und wenn man dann einmal hier oben auf dem Hof ankommt, ist natürlich gerade dieses Gefühl, weit über den Ding zu schweben, hier mitten am Hang sich zu befinden, auch ein bisschen abgelegen zu sein, gerade wahrscheinlich auch was die besondere Atmosphäre hier ausmacht.
Ja, es ist schon, wir sind ja in unserem Bierbauernhof, ich sage, ein bisschen abgelegen. Das heißt, ein Hof ist alleine in der Pampa, wie man so sagt. Es ist zwar Nachbarn in der Nähe, aber die sind nicht greifbar. Und es ist irgendwo schön und angenehm, ein Ort zu haben, wo man alleine ist, wo man nicht viele Menschen sind, wo man einfach die freie Aussicht, die Natur, die große Weite, da sieht man ja ganz hinaus, ins Tal hinaus und ins Hinterpasseiertal hinein. Hinten, da sieht man vom Hof aus den Gletscher. Ist auch was Besonderes.
Walter führt mich über diesen so schön gelegenen Hof und bringt mich schlussendlich in einen ganz besonderen Raum, seinen Showroom.
So, jetzt gehen wir hier hoch, ein bisschen bestiegen hoch. Hier haben wir so einen kleinen Showroom. Das heißt, da war früher ein alter Hühnerstall. Ah, ja. Und da haben wir ein bisschen umgebaut und die alte Tür noch gelassen. Die sind seit Ende 13. Jahrhundert, also ganz was Rares.
Mit von außen Holz. Erstmal rustikal aus.
Richtig rustikal, ja, ich wollte die extra so lassen. Ja. Und jetzt gehen wir mal rein, oder?
Oh wow, das sieht jetzt nicht mehr nach einem Hühnerstall aus.
Er hat sich ein bisschen verändert, der Hühnerstall.
Oh, und ja. Moment, bevor du anfängst zu reden. Mir kommt direkt ein intensiver Heugeruch, strömt mir hier in die Nase. Das ist weniger ein Geruch als ein Duft. Ich will es mal präzisieren. Es riecht wundervoll. Ich fühle mich, als würde ich mich gerade, als hätte ich mich auf einer Bergwiese niedergelassen.
Ja, das ist schön, dass du so sagst, weil ich ehrlich gesagt, psychologisch wollte ich das erreichen.
Ja.
Von außen ist es eigentlich nichts Besonderes, nur diese alte Tür.
Ja.
Und keiner weiß, was innen drin ist. Wenn man sie aufmacht, ist es dieses kleine Wow-Effekt. Der Duft in der Nase, hier ist ein altes Biedermeierbett mit einem schönen alten Bettstatt, wo im drinnen ein modernes Heubett. Und oben drauf schöne Kissen, Heukräuter, Zirbenkissen.
Ich trete an die mit Heu gefüllte Matratze und betaste die mit Heu gefüllten Kissen und stelle mir vor, wie es wäre, hier quasi mitten im Heu einzuschlafen. Daneben befinden sich im Raum Lampen mit Schirmen aus Heu, Heutapeten, Heunotizbücher, Heugin, Heulikör, eine Uhr aus Zirbenholz, das mit Heustrukturen beklebt wurde und selbst der Fußboden ist aus Bergheu gefertigt, wie Walter mir begeistert erklärt.
Wenn ihr das mal hören könnt, das ist echtes Bergheu. Echtes Bergheu von unserer 2000 Meter Wiese. Man muss euch vorstellen, da geht man auf echtes Heu. Die Struktur sieht voll schön
aus. Das sind Paneele für den Fußboden, ja?
Für den Fußboden. Wow. Da haben wir unsere.
Man hat auch eine ganz leichte Haptik noch.
Ja, das ist einfach so ein bisschen rauscht das ein bisschen. Und man sieht einfach optisch die Gräser, die Blümchen, die Blätter, die sind dann schön gepresst. Und
dann Fußboden aus echtem Heu. Man geht über pures Heu.
Über pures Heu. Das ist gepresstes Heu, wo man drauf geht. Das sieht einfach geil aus, wenn man so sagt. Mhm. Und es fühlt sich auch toll an.
Diese vielen verschiedenen Produkte aus Heu deuten es ja schon an. Walters Bauernhof ist kein gewöhnlicher Hof. Er hat sich voll und ganz auf hochwertige Produkte aus Bergheu spezialisiert, die er aus dem Heu seiner Bergwiesen auf einer Fläche von 10 Hektar in über 2000 Metern Höhe herstellt.
Bist du hier auf diesem Hof aufgewachsen? Wie lange bist du selbst schon hier?
Ich selber bin eigentlich, kann sagen, seit dem ersten Tag, wo ich schnauf, wie man so sagt, ich bin geboren im Meran. Und zwei, drei Tage damals war das ein bisschen Ernährung von meiner Mama. Und dann eigentlich ab da bin ich immer am Hof einfach als Kind aufgewachsen. Ich habe den Hof von meinen Eltern stolz übernommen. Muss ich aber schon sagen, man ist vielleicht, sage ich mal, oft zu viel am Hof. Ich habe die Welt nur wenig gesehen. Ein bisschen ab und zu mal ein paar Tage mal irgendwo jemand besuchen. Aber im Großen und Ganzen ist man einfach das ganze Leben irgendwie auf dem Bauernhof, und weil wir ja viel Gäste haben, kommt die Welt zu uns, da muss ich gar nicht oft so weit weg, aber es ist schon auch ab und zu auch schön, wie man so sagt, mal andere Tapeten zu sehen. Nicht nur Heutapeten, sondern auch mal was anderes.
Also fehlt dir das manchmal schon, auch ein bisschen unabhängiger zu sein und auch mal einfach raus zu können?
Ja, wenn ich jetzt aber ganz ehrlich bin, bei mir also ehrlich fragst, mich persönlich, mir fehlt das schon ein bisschen. Ich bin ein Mensch, wo ich gerne neue Sachen entdecke, gerne irgendwo ein bisschen in die Welt oder so mal nach außen gehe, mir auch neue Ideen hole, mit neuen Leuten spreche, neue Ideen, neue Arten, wie man arbeitet. Das fehlt hier schon ein bisschen. Man kann nicht so wie in typischen, man hat eine Arbeitsstelle, man arbeitet da vielleicht die 8 oder 9 Stunden und dann geht man heim, wohnen. Das gibt's bei uns nicht, muss man sagen. Es ist ein bisschen schade. Wir arbeiten und leben und wohnen alles zugleich in einer gleichen Zeit. Es ist auch nicht so stark kein Feierabend, das ist immer so, aber vielleicht auch ein bisschen mein persönliches Problem, weil ich immer, jemand kommt dann oder jemand braucht ein Produkt oder jemand braucht was zum Schweißen oder irgend braucht jemand ein Heuprodukt, eine Tapete oder ein Heuschnaps oder ein Heugin und irgendwo ist man immer so ein bisschen am Drehen, aber es ist auch sehr schön, muss ich sagen. Es ist schön, wenn Leute zu einem kommen und wenn man dann was Schönes für die Leute hat und wenn man das Funkeln in die Augen dann sieht, wie sie sich freuen, für eigene Produkte zu begeistern, was man selber mit Freude herstellt und macht, das ist auch ein sehr gutes Gefühl.
Das erinnert mich ein bisschen, was du sagst, an ein Gespräch, das ich vor 2 Jahren hier in Südtirol geführt habe, und zwar auf dem, ich glaube, er heißt Oberniederhof. Da ging Herr Tappeiner, das sein?
Johann Tappeiner. Ja, ist mein Kumpel.
Ja, ach wirklich?
Ja,
das erinnert mich sehr stark, vielleicht kannst du das kommentieren. Das war für mich ein wunderbares Gespräch. Und du erinnerst mich gerade ein bisschen an ihn. In der Hinsicht, dass auch er seinen Hof natürlich in allererster Linie als etwas beschrieben hat, auf das er sehr stolz ist. Ein sehr traditionsreicher Ort. Aber dass es durchaus auch eine Bürde ist, weil es auch mit viel Verantwortung einhergeht und mit vielleicht in mancherlei Hinsicht einem Mangel an Freiheit. Aber dass es für ihn gerade auch wieder, und das macht ihn natürlich so interessant, wieder auch eine wunderbare Möglichkeit ist, diese Neugierde, die auch er hat, die hast du gerade auch beschrieben, du würdest auch gerne mal ein bisschen mehr sehen, diese Neugierde auf die Welt und an Innovation, die bringt er eben an den Hof, indem er sich zum Beispiel damit beschäftigt, neuartige Methoden, Vieh zu ernähren, organischer zu werden, biomäßig an den Start zu gehen. Also auch auf so einem, in Anführungszeichen, alten Hof kann man sich ja viel Neues überlegen. Findest du dich in dem, was ich da gerade über den Johann sage, wieder?
Ja, ich finde eigentlich ganz bestätigt, ich kenne den Johann lange schon.
Falls ihr nochmal nachhören möchtet, Johann Tappeiner und sein Oberniederhof, von dem wir gerade gesprochen haben, haben Lydia Möcklinghoff und ich in Weltwach Episode 153 besucht. Und ähnlich wie Johann damals spricht auch Walter heute mit großem Stolz über den traditionsreichen Hof, den er von seinen Eltern übernommen hat. Ich möchte von Walter wissen, wie es für ihn war, hier an diesem Hof aufzuwachsen.
Ich habe eine traumhafte Kindheit gehabt. Wir haben zwar immer viel Arbeit gehabt, es war immer sehr schwer, es war auch finanziell immer sehr knapp. Vielleicht die Seite ist jetzt die Seite, was schwer war. Wir haben zwar immer zu essen gehabt, aber wir mussten immer verzichten, wir haben lange keinen Fernseher gehabt. Wir haben wenig Urlaub, sowieso keinen, wenig Ausflug. Also es war wirklich ein karges, armes Bergbauernleben, keine Straße damals noch, ein bisschen Strom, kein Telefon. Es waren wirklich keine Gebäude richtig hergerichtet. Und mein Papa, muss ich schon sagen, und meine Mama, die waren unglaublich, unglaublich fleißige Leute. Ich habe eigentlich jeden Nagel, was ich jetzt schlagen kann. Und das Handwerk habe ich von meinem Papa gelernt. Meine Mama war eine wunderbare Köchin. Wir haben immer gut gegessen. Wir haben immer unsere eigenen Produkte angebaut, von Gemüse bis zum Fleisch, bis zum was wir konnten. Haben einfach gelebt, aber ich muss sagen, als Kindheit, eine wunderschöne Kindheit, immer draußen gespielt, immer auch Kontakte gepflegt im Dorf.
Bevor er den Hof dann irgendwann gänzlich von seinen Eltern übernommen hat, hat er ihn viele Jahre gemeinsam mit ihnen bewirtschaftet. Allerdings?
Ich habe nie die richtige Frau gefunden, die mich liebt und auch den Hof liebt, zusammen. Und jetzt habe ich ein Riesenglück mit der Caroline, das ist eine tolle Frau, komme aus Deutschland, aus Stuttgarter Gegend. Und die liebte mich und den Bauernhof und unser System und unser Bio, haben tolle drei Kinder. Also wir haben da wirklich großes Glück gehabt, so eine tolle Frau zu finden mit einer netten Familie. Leider ein bisschen Pech. Meine Mama ist dann gestorben 2016, der Papa ist jetzt dieses Jahr gestorben, auch sehr schade. Aber sie haben uns gute Wurzeln hinterlassen, gezeigt, wie man arbeiten kann, was man machen kann, wie man die Ressourcen nützt und pflegt. Und so sind wir jetzt eigentlich, kann sagen, eine starke, junge Familie und wollen unsere Produkte veredeln, uns am Bauernhof überleben. Ich habe immer meine eigene Strategie, das ist ein kleines Beispiel, einen Hof vergleiche ich wie eine Spinne. Eine Spinne hat 8 Beine. Und der Körper der Spinne ist so wie die Psyche. Wenn man sich da gut fit hält, wenn man gut sich ernährt, wenn man auf sich gut schaut, dann können die Beine, sind die Standbeine, die Wirtschaftszweige, dann können die gut funktionieren, können die sich bewegen und man kann eigentlich durch breit aufgestellte Wirtschaftssysteme kann man besser überleben.
Walters eigenes, breit aufgestelltes Wirtschaftssystem, wie er es bezeichnet, basiert gleichermaßen auf Tradition wie auf Innovation. Schon vor über 10 Jahren hat er zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf seinen Dächern installiert. Und als das Haupthaus vor 2 Jahren abbrannte, da baute er es nicht einfach wieder auf, sondern er errichtete ein nachhaltiges Holzhaus, 100% biologisch, das er heute an Besucher vermietet. Dieses Haus benötigt keine Isolierung, kein Leim, auch nur wenige Schrauben, sondern es wurde stattdessen via Stecksystem errichtet. Der Kern seines Geschäfts ist aber seit einigen Jahren sein Bergwiesenheu, das er, wie er schon erläutert, zu allen erdenklichen Produkten veredelt.
Bei mir geht es eigentlich rund ums Heu, wie man so sagt. Ich bin auch der Heuwalter. Ich habe mich auch schon, das möchte ich zwar nicht gerne hören, den Heubabst haben sie mich auch schon getauft. Und so durch diesen Geld kann ich hier überleben.
Du hast ja vorhin selbst gesagt, du bist an sich ein sehr neugieriger Mensch, aber jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel rumgekommen. Kannst du dir selbst erklären, woher du diese Kreativität und diesen Ideenreichtum hast? Wo kommt das her?
Ehrlich gesagt, das freut mich immer wieder mal, Leute. Es ist so, ich denke, das ist einfach ganz einfach. Ich habe so ein großes Netzwerk, habe so viele Freunde, so viele gute Leute um mir herum. Ich habe die Ideen gar nicht so selber meistens. Ich habe nur oft nette Gespräche, Emotionen, wo ich sage, wow, das ist was Geiles. der hat mir was geflüstert und der hat wieder das gewusst. Im Prinzip, andere gehen halt irgendwo in die Welt hinaus und bei mir sage ich mal, einfach gesagt, die Welt kommt zu mir und wir unterhalten uns und ich bin offen für neue Dinge und ziehe auch dann so Leute an, die auch wieder offen sind. Am Ende muss ich sagen, was ich hier am Bauernhof mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinen Eltern erreicht habe, kommt bestimmt nicht von mir alleine. Das heißt, ich bin nur der, was das eigentlich irgendwo gehört hat und dann als Idee weitergesponnen und dann auch nicht aufgegeben habe. Und so haben wir einfach unseren Bauernhof über Jahrzehnte jetzt aufgebaut. Und ihr könnt mir glauben, es ist eine große, große Wertschöpfung, wenn man auf einem kleinen Bergbauernhof überleben kann, ohne dass man morgens muss ins Auto sitzen, wegfahren in die Arbeit, ins Büro oder im Bagger fahren oder in der Fabrik und abends wieder heimkommen, gestresster, die Kühe melken oder den Hof bewirtschaften, das ist alles so schwierig.
So geht es ja vielen Bergbauern heute, weil die Höfe sich gar nicht mehr selbst tragen. Ne? Die müssen tagsüber weg, irgendwo zusätzlich Geld verdienen, kommen dann wieder und wie du gerade sagst, abends noch die Kühe melken und so das und dies und das und nebenher noch irgendwie mitwuppen. Und das Privileg, gänzlich hier sein zu können und dieses Leben zu leben mit Haut und Haaren, das muss man sich erarbeiten.
Ich muss sagen, das hast du ganz schön gesagt, das ist wirklich, wir haben hier im Psayertal, auch Südtirol, bleib mal im Psayer, so viele fleißige, aber richtig fleißige junge Bauern, die rattern von morgens bis abends, die gehen zum Bagger fahren, 8, 9, 10 Stunden, kommen noch heim, bauen noch eine Scheune, bauen ein Haus, bauen Wiesenwege, richten den ganzen Hof her, um nur ein paar Tropfen Milch jeden morgens auf die Straße zu bringen, dass die Konsumenten, sage ich mal ein bisschen provokant, eine günstige Milch im Supermarkt bekommen. Und ich finde, dass eben sehr schade ist, weil der Bauer hat viel mehr. Der Bauer hat Grund und Boden und ich habe mir eben gedacht, wenn ich schon Grund und Boden von meinen Eltern vererbt bekommen, dann bin ich eigentlich verpflichtet, am Hof zu bleiben und aus diesem Grund und Boden etwas daraus zu machen, veredelte Produkte.
Am Hof bleiben, veredelte Produkte herstellen und davon leben, das ist leichter gesagt als getan. Wie gerade schon angesprochen, vielen Bergbauern und Bergbäuerinnen gelingt das nicht. Walters Erfolgszutaten, eine außergewöhnliche Idee, bei ihm sind es die Heuprodukte, eine starke persönliche Geschichte, er steht eben auch persönlich als, ja, als Person, als Bauer mit Leidenschaft und einer Philosophie für seine Produkte und zum Dritten eine hohe Produktqualität.
Und ich habe gemerkt, wenn der Gast oder der Konsument oder der, was ein Produkt kauft, wirklich spürt, dahinter sind echte Menschen, die wirklich von morgens bis abends hinter dem Produkt stehen, die schwer arbeiten, dass sie was Gutes zum Essen bekommen, dann gibt es eine gewisse Nische auf dieser Welt, die das honorieren und gerne für dieses Stück Käse, Kaminwurzel oder Fleisch oder auch ein Heuprodukt gerne ein bisschen mehr zu bezahlen, weil sie wissen, wieso sie mehr bezahlen. Und das müssen wir wieder versuchen, auch in Südtirol, mehr zu fokussieren, dass unsere hochwertigen Produkte, was von den Bergen kommt, die kommen von den Bergen mit rarer Menge, dass die wieder einen hohen Wert bekommen und ein Bewusstsein für die Menschen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir das schaffen, hier in Südtirol, politisch, Bauernstand, Gastronomie zusammen zu verschmelzen, das wäre was Besonderes, in unseren Gästen, in unseren Konsumenten anbieten, dann bin ich auch überzeugt, dass wir auch besondere Menschen anziehen, die ein bisschen Geld im Sack haben, die sich trauen, auch ein bisschen mehr auszugeben für ein hochwertiges Produkt.
Dafür sei, so meint Walter, ein neues Denken notwendig.
Aber wenn man immer nur meint, sag ich mal provokant, ich stelle meine Milchkanne auf der Straße, irgendjemand wird sie schon mitnehmen und irgendwas zahlen wird er schon auch. Die Zeiten sind vorbei. Der Bauer, finde ich, sollte und muss fast wirtschaftlich denken. Er muss auch mal einen Stift und ein Papier nehmen und mal rechnen, was ist für mich rentabel und was nicht. Weil nur so machen, weil es der Papa auch schon gemacht hat, mache ich so weiter. Der Papa, in seiner Zeit war das gut. Das heißt aber nichts, dass ich es in der heutigen Zeit gleich mache wie der Papa. Ich denke, jeder Einzelne kann da ganz viel bewegen. Da gibt es ein ganz gutes Sprichwort oder eine Geschichte, die muss ich dir erzählen. Das sind zwei Frösche, die spielen da rum und die fallen in einen großen Milchtopf rein, einen Milchtopf. Der andere Frosch sagt, oh Gott, jetzt ist das Leben schon vorbei. Abgesoffen und tot. Und der andere Frosch sagt, oh je, so schnell gehen wir nicht auf, wir müssen strampeln und strampeln, es muss einen Ausweg finden und aus der Milch wird Butter, wird fest und der Frosch springt wieder raus und dann geht's weiter. Und so denke ich mir einfach als Symbol, wir haben jetzt momentan eine sehr schlechte Zeit. Energiepreise sind extrem hoch. Der keine Photovoltaik hat und so, ist abhängig vom Netz. Wird dich kosten, wirklich am Hof. Dann die ganzen Rohstoffe, was wir zusätzlich zukaufen müssen, haben einen extremen Knall nach oben gemacht. Wenn wir unser eigenes Produkt nicht schaffen, über die Genossenschaften besser zu bezahlen, unseren Bauern, dann entsteht ein Riesenloch inzwischen und das kann der Bauer mit der fleißigen Arbeit nicht mehr auffüllen. Weil früher hat der Bauer immer gesagt, dann gehe ich halt arbeiten, dann kann ich mir die Mähmaschine kaufen. Jetzt, wenn die Mähmaschine teurer geworden ist, dann hat er gesagt, komm Frau, gehst du auch noch arbeiten, dann können wir die teure Mähmaschine auch noch kaufen. Das darf nicht mehr sein. Wir müssen eine ehrliche Arbeit machen auf dem Hof. Und diese ehrliche Arbeit müssen wir so beschreiben, dass wir nach außen gesehen werden und eben Leute finden, die unsere guten Produkte wieder honorieren und abkaufen. Mit einem Mehrwert von diesem Mehraufwand. Und ich glaube schon, dass viele haben es schon geschafft. Und das finde ich auch durch dieses Gespräch, wie jetzt da, was wir zwei machen, finde ich, dass man auch andere Bauern, andere Leute auf das sensibilisiert, auch anspricht, auch anspucht ein bisschen. Und ich bin immer ein positiver Mensch. Ich sehe auch die ganze Entwicklung auch was Positives. Die ganze Veränderung bringt auch Wirbel rein. Und Wirbel heißt immer Neuigkeiten. Neue Sachen, neue Ansichten, neue Möglichkeiten.
Und in diesen neuen Möglichkeiten liegt, so ist Walter überzeugt, die große Chance, viele gefährdete traditionelle Bergbauernhöfe zu erhalten.
Das muss eigentlich unser Ziel sein, dass wir unsere schönen Bergbauernhöfe so erhalten, unser Schmückstück, die Wiesen mit den Gebäuden, mit der Pflege, mit den Blumen, alles, was wir am Hof irgendwie jeder Einzelne so fleißig macht, dass wir das auch in Zukunft in unsere Kinder können weitergeben und in die nächste Generation. Ich denke, das schaffen wir.
Schön. Und ich denke, das lohnt sich auch, das zu versuchen, weil es eben für die Bauern selbst wichtig ist, für ihre Identität. Aber es ist ja auch für alle Südtiroler, für alle Menschen, die hierher kommen als Besucher, für jetzt mal etwas pathetisch gesagt, für die Menschheit finde ich wichtig, dass diese bäuerliche Kultur überlebt, weil es auch ein Stück Zivilisationsgeschichte ist. Es ist ein Kulturraum, ein Naturraum, diese Gegend hier, und ein Kulturraum, eine Kulturlandschaft ist ja, glaube ich, ein Begriff, den man dafür auch nutzt. Eine Landschaft, die durch Kultur geprägt ist, verändert worden ist, gepflegt worden ist und das schon seit Jahrhunderten. Und das einfach so aufzugeben, das wäre natürlich ein großer Verlust. Blutet dir ein bisschen das Herz, wenn du durch diese Täler fährst und weißt, wie viele Bauern, wie viele Hofbesitzer zu kämpfen haben und wie vielen von ihnen das nicht gelingt, diese Erfolge zu verbuchen und diese Philosophie zu entwickeln und zu leben, um sich selbst zu ermöglichen, ihre Höfe wirklich mit voller Kraft zu betreiben?
Ja, das spricht mir aus der Seele. Wenn ich mit dir rede, habe ich das Gefühl, ich kenne dich lange schon. Also echt schön, dass du angeschnitten hast. Das rede ich oft mit meiner Frau, mir tut es oft sehr weh. Wenn ich merke, wie schwer oft die Bauern oben wirklich schuften, von morgens bis abends, auch junge Familien, nur um wirklich, wie gesagt, ein paar Tropfen Milch auf die Straße zu bringen, wo dann die großen Lobbyisten, sage ich mal provokant, das große Geld dran machen, die Manager, die Verkäufer, dass der Handel, alle verdienen richtig großes Geld an diesen Liter Milch.
Und die Produzenten, da werden die Preise natürlich gedrückt.
Eben. Und das finde ich so traurig und schade. Weil im Kreislauf, die pflegen die Landschaft so wunderschön. Wir haben, träumen wir mal zu sagen, so eine wunderschöne, zusammenhängende Berglandwirtschaft wie hier in Südtirol wird es kaum auf der Welt nochmal zweimal geben. Solange Menschen vom Essen leben, wird es immer Bäuerinnen und Bauern geben. Und das ist mein Vorsatz. Wie lange Menschen auf dieser Welt essen, zwei, dreimal, und wenn es gut schmeckt, auch vielleicht fünfmal, dann wird auch Bauer immer noch eine Chance haben zu überleben.
Zumindest eine Chance. Es ist ja leider an vielen Orten auch eher so, dass Nahrungsmittel massenhaft industriell produziert werden.
Massenhaft. Ich weiß zwar nicht, was auf der Welt los ist. Vielleicht ist es auch so gewollt, dass viel industrialisiert wird, dass große, große Betriebe sind, kann alles billiger gearbeitet werden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ein alter Spruch, fürs Auto suchen sie das beste Öl raus. Das beste Öl muss im Auto rein. Aber in der Küche wird vielleicht das billigste Öl gekauft. Und so ist es bei vielen anderen Sachen. Es wird vielleicht ein guter, perfekter, großer Weber-Grill gekauft, aber der Schnitzel darf nichts kosten und das Würstchen muss vom Aldi kommen und vielleicht wirklich günstig sein und wenig drinnen. Investiert euer Geld in gute, gesunde Lebensmittel, auch im Wohlfühlen. Dieses Geld wird nie verloren sein. Wenn es uns gut geht, wenn wir fit sind, wenn wir uns gut ernähren, dann werden wir immer gut unterwegs sein und können neues Geld verdienen. Aber wenn wir nicht mehr funktionieren, wenn wir uns nicht mehr wohlfühlen, wenn wir nicht mehr gut essen, dann werden wir immer schlapper, immer kränker und dann werden wir auch kein Geld mehr verdienen. Ich denke mal, ich will jetzt niemand jetzt da einteilen, das ist mir nur mal zum Nachdenken. es muss ein Gleichgewicht, eine Harmonie zwischen Produkt, Wohlfühlen, was bin ich bereit auszugeben, dass es mir gut geht, dass ich gesund bleib, was mir schmeckt. Das muss ein bisschen in Harmonie wieder fließen. Und wir haben in Basayatal so viele tolle Bauern, der andere macht Käse, der andere macht Saft und der andere macht Marmeladen und der andere veredelt mit Fleisch was und der macht den Hinten, der macht einen Hofladen und sonst viele Sachen. Also ich muss echt sagen, ich bin so stolz auf unsere Basayer Bauern, weil sie in den letzten 10 Jahren hat sie wirklich ganz viel herauskristallisiert von ganz, ganz fleißigen Bauern, die wirklich gesehen haben, dass sie mit der großen Masse, was sie produzieren, die Letzten auf dem Markt sind, die was gewinnen. Die haben sich dann abgehoben und haben irgendein Produkt veredelt, wo sie am Hof, jeder hat einen Hof und jeder hat ein anderes Fundament und einen anderen Ausgangspunkt, wo er gut ist, wo er vielleicht der Beste ist. Und das finde ich sehr, sehr stolz, dass es viele Bauern jetzt schon verstanden haben. Und so schnell rutschen wir nicht runter. Wir bleiben oben, wir pflegen die Natur, wir stehen in der Landschaft und wir haben gute Produkte.
Man merkt, wie sehr Walter das bäuerliche Leben am Herzen liegt. Für ihn persönlich, aber auch als kultureller Faktor in ganz Südtirol. Er hat ja gerade das eigene Fundament angesprochen, das die Bauern erkennen müssten. Das heißt, sie müssen, so meint er, ihren Hof betrachten und seine Stärken und Besonderheiten identifizieren und daraus dann Strategien ableiten. Eine der Besonderheiten von Walters Hof, wir haben es ja schon gesagt, sind seine Bergwiesen. Und diese Stärke hat Walter ja voll erkannt.
Wir haben eine große Chance. Wir haben hier etwas, was nicht jeder hat auf der Welt. Bergwiese heißt, das ist ganz was Seltenes und das sind nur ganz begrenzte Ressourcen. Und durch das, weil wir ganz wenig Ressourcen haben, müssen wir versuchen, aus diesen Ressourcen mehr rauszuholen. Auch andere Sachen, deswegen die Fundamente für die Bauern. Wir haben nicht unmögliche Ressourcen, unmögliche große Wiesen, unmögliche große Landwirtschaft zu betreiben. Wir müssen im Kleinen, was wir haben, das meiste und das Beste herausholen. Und deswegen viele Bauern haben es geschafft, zu erkennen, was sie am Bauernhof, ihr Fundament ist, wo sie gut sind und was sie daraus machen können. Und deswegen, ich habe damals auch dann diese Kraft der Sonne genutzt, die Photovoltaik. Und da bin ich sehr, sehr froh drum, weil heute schließt sich der Kreis. Damals habe ich nur die Photovoltaik gehabt, um Strom zu produzieren, auch ins Netz zu geben. Ich habe das nicht alles selber gebraucht. Heute habe ich mein Elektroauto, dann habe ich meine eigene Elektromähmaschine gebaut, das ist die erste der Welt, die rein elektrisch läuft, meine Wiesen zu mähen. Und das Elektroauto habe ich schon seit 6 Jahren. Und ich muss echt sagen, das macht für mich einfach Sinn. Wenn ich da meinen eigenen Strom, den wird in die Steckdose vom Auto in die Batterie geladen. Und wenn ich einen Ausflug mache oder wenn ich ins Dorf fahre, ein Brot holen oder meine Kinder wegbringen, dann weiß ich, wenn ich in den Spiegel schaue, ich fahre mit meinem Strom durch die Gegend, bin leise, bin sauber und habe meine eigene Energie am Hof gedankt, die eigene Tankstelle am Hof. Das macht mir einfach Freude und beruhigt mich auch und ich finde das auch der richtige Kreislauf. Kurze Wege und kurze, überschaubare Dinge, die einen nicht irgendwo zu weit nach vorne bringen. Es soll immer so eine gewisse Geschwindigkeit sein. Man muss noch Zeit haben, um selber mitzukommen mit der Entwicklung. Es darf nicht zu schnell gehen, dann schnappt man über und dann geht's auch in die falsche Richtung.
Schöne, regelrecht weise Worte, wie ich finde.
Diese Bergwiesen, die dich hier umgeben, was macht die denn besonders, wenn es um Heu geht? Also wo liegen da die Unterschiede? Warum sind diese Wiesen hier besonders gut geeignet, um aus Heu hochwertige Produkte zu produzieren?
Ich muss mir ehrlich gesagt sagen, das ist nicht nur so mein Verdienst, es ist für die Vorfahren. Die Vorfahren haben auf die Bergwiesen auf 2000 Meter extrem schwer gearbeitet. Die sind von den Höfen von 1000 Meter sind die zu Fuß hoch im Juli, haben Tiere hochgebracht, haben das ganze Leben oben neu eingestellt und haben um die Bergwiesen gepflegt und gemäht. Und das kommt heute zugute uns. Die haben jahrelang, Jahrzehnte, jahrhundertelang diese Bergwiesen gepflegt, gemäht, geerntet, dass sie dann nicht verholzen, dass sie auch die Blumen achten, die ganzen Pflanzen, die Gräser. Wir haben ja bis zu 127 verschiedene Gräser, Blumen und Kräuter drin. Das ist ja fast einzigartig auf der Welt. Die Paradieslilie, die kommt ja kaum mehr vor auf der Welt. Aber hier in den Südalpen, da ist sie ganz gut noch vertreten.
Also fast wie Wildwiesen eigentlich und nicht wie tote Rasenstücke, die wir in Deutschland oftmals irgendwo am Rand der Großstadt haben.
Du hast ganz das Richtige gesagt. Es ist nicht eine nicht bewirtschaftete Wiese, wo alles machen kann, was will. Es ist eine sehr schöne, gepflegte, Berglandwirtschaft, wo man eben das Bergheu fleißig mäht, einmal mit dem Handmäher, mit der Sense oder eben ich mit der Akkumäher oder auch mit dem normalen Motormäher. Also da wird einfach viel Herzblut reingesteckt und viel Kraft, um das zu mähen. Und heute können wir ja hochfahren, sind wir ehrlich. Wir leben auch nicht mehr in der Steinzeit. Wir müssen nicht mehr dieses kleine Bündel, mein Papa und ich, wir haben noch Netze zusammengebunden, so bis zwischen 40, 50 Kilo. Und die hat man mit dem Buckel oben rumgetragen, so 30 Stück am Tag, und hat dann abends durch einen Seilzug oder mit einem Draht, Seil mit der Rolle, eingehängt und ins Tal runtergeschossen. War eine sehr schöne Zeit, habe ich eine wunderschöne Kindheit erlebt, aber ich muss sagen, die Zeiten sind zum Teil auch bei uns vorbei. Und heute können wir oben wirklich mähen und zusammenrechnen, alles von Hand noch, aber runterfahren können wir es jetzt mit dem Traktor. Das ist ja große Hilfe.
Und in Bezug auf die Produkte, die du produzierst, macht das einen Unterschied, ob man nun, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ob man da nun Bergheu nimmt von über 2000 Metern Höhe oder ob man irgendwas, könnte man nicht auch irgendwie Gras im Tal schneiden und das trocknen, das hätte auch wunderbares Heu?
Ja, es ist ein großer Unterschied. Nicht weil ich jetzt wieder Heu, weil ich das habe, aber ganz ehrlich.
Du bist halt der Heupapst.
Ich bin auch, darf das? Nein, es ist laut Biologe, ist ganz etwas anderes. Wiesen auf 2000 Meter werden ja alle 2 Jahre nur gemäht.
Ach, wusste
ein,
ich gar nicht.
Ein Jahr, ich habe zum Beispiel 10 Hektar oben, ein Jahr bleiben ungefähr 4-5 Hektar bleiben stehen. Da blüht die Blüte, die Pflanze, die Blume, dann kommt der Herbst, dann fällt der Samen aus und der Winter verrottet die Pflanze und gibt dann Eigendüngung. Und auf der anderen Seite, da schneide ich's, das eine Jahr da und das andere Jahr die andere Seite. Und so habe ich diese natürliche Düngung, ganz natürliche Düngung. Und die Artenvielfalt kann sich entwickeln, die Schmetterlinge, die Blumen und die ganzen Insekten haben wir auch in der Wiese, wo nichts gemäht wird, haben in dem Jahr Zeit, sich weiter zu fortzupflanzen, sich zu bewegen. Und das ist für den ganzen Alpenflora, für der ganzen Tierwelt eine sehr, sehr wichtige Struktur. Es soll ja lange Zeit erhalten bleiben.
Das heißt, das klingt so, als ginge es, klar, ein Stichwort, was mir da in den Sinn kommt, Nachhaltigkeit. Es geht aber ein Stück weit tatsächlich auch um Respekt vor der Natur auch Raum und Zeit zu geben, Luft zum Atmen zu lassen, auch aus eigener Kraft regenerieren zu können.
Das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema. Das müssen wir uns auch in Zukunft wirklich, wir Bauern mehr widmen. Wir sind nur Gast auf dieser Erde. Ich habe meinen Hof, der gehört nicht mir. Da habe ich nur in der Zeit, darf ich da drauf wohnen, leben und wirtschaften, aber wir müssen denken, Ressourcen müssen wir auch in die nächsten Generationen was übrig lassen. Wir dürfen nicht über die Grenze hinaus wirtschaften. Und deswegen der Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema in Zukunft. Und ich bin ja ganz, ganz stolz, wir haben dieses Jahr im Frühjahr haben wir einen Preis gewonnen, den zweiten Platz gemacht von Alpenraum, von Mitteleuropa, für nachhaltiges Arbeiten und Klimaschutz. Und da bin ich erstmal ganz geschockt, dass ich da als Familie in Moosmeier den zweiten Platz von Europa besetzen durften, weil wir mussten da konkurrieren mit großen Hotels, mit großen Skigebieten, die haben ja Budget von Millionen von diesen Projekten
umzuschauen. Und auch richtige Nachhaltigkeitskonzepte bauen und Berichte und Nachweise.
Das war gewaltig, ja. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass da, wenn die da die ganzen Preisträger runter aufzählen, dass ich noch nie dabei bin, weil die haben mich vielleicht vergessen. Ja. Und am Ende hat es geheißen, Niedersteinhof mit Caroline Moosmeier und Walter haben den zweiten Preis, da waren mir fast die Tränen nahe. Also ganz ehrlich, das ist ein Gefühl, wenn du dann siehst, da sitzen so viele Leute da, es war in Innsbruck draußen, in den großen Veranstaltungen mit Politikern und überall her, und wir dürfen da hochgehen und durften ein bisschen noch unseren Hof ein bisschen vorstellen auf der Bühne. Das war ein sehr, sehr berührender Moment, wo man sagt, man hat als kleiner Biobauernhof das zweitbeste Projekt für Nachhaltigkeit und Klimaschutz von Europa oder Mitteleuropa. Das ist ein sehr gutes Gefühl, aber auch zugleich muss man sagen, ein Versprechen, dass man auch in diese Richtung weitergeht.
Und in Bezug aufs Weitermachen mangelt es Walter nicht an Ideen.
Und ich hatte schon ein paar so Ziele noch. Ich möchte noch ein bisschen mehr, vielleicht irgendwann meinen Traktor noch elektrifizieren, dass der ohne Diesel geht, und vielleicht eben mein Auto bidirektional laden, dass ich eine rollende Batterie habe. Also wenn die Photovoltaik Strom produziert, dann lade ich das Auto auf elektrisch und abends hole ich den Strom wieder raus von der Batterie. So brauche ich keine extra Batteriespeicher und habe das Auto als rollende Batterie für die Unabhängigkeit von meinem Strom, auch die Nacht. Und die Luftwärmepumpe haben wir ja schon, Also so haben wir eigentlich wirklich einen ganz geschlossenen Kreislauf. Wir produzieren unseren eigenen Strom für die Photovoltaik. Die Nacht kommt heute Strom von Wasserkraftwerk. Und wenn es mit bidirektional laden, mit meinem Auto, mit VW ID3, wenn das klappt, dann schaffe ich es noch, unabhängiger zu sein, dass ich meinen Sonnenstrom die Nacht vom Auto raushole. Und so hatte ich ganz einen geschlossenen Kreislauf.
Ja, also man merkt immer wieder, Walter verbindet auf wunderbare Weise Ideenreichtum und Neugierde mit Traditionsbewusstsein. Ja, er engagiert sich dafür, traditionelle Bauernhöfe zu bewahren, aber dies tut er mit einer fortschrittlichen Geisteshaltung, stets nach neuen Ansätzen suchend. Und das, obwohl er ja, wie er vorhin selbst beklagt hat, kaum je von seinem Hof wegkommt. Da wäre es ja ein leichtes, zumindest ein wenig gestrig zu denken und vor allem den Status quo bewahren zu wollen. Stattdessen ist Walter, nach meinem Dafürhalten, durch und durch erfüllt von echtem Unternehmergeist, den er in der Balance mit seinem Verantwortungsbewusstsein zu halten versucht. Also seiner Verantwortung gegenüber der Vergangenheit dieses Ortes und der Natur, die ihn umgibt und die ihre ganz eigene Geschwindigkeit hat, der er nicht enteilen möchte. Dieses Gleichgewicht zu halten zwischen Tradition und Natur und Naturverträglichkeit mit der Tatsache, dass all das am Ende auch ein Geschäft ist. Dieses Gleichgewicht ist ihm offenbar wichtiger, als den einen oder anderen schnellen Euro einzusammeln.
Was macht dir heute an deinem Leben als Biobauer und als Heubauer die größte Freude?
Mir macht die größte Freude, dass ich einfach eine tolle Familie habe, ganz eine tolle Frau, nette Leute um mich herum und dass so langsam die Ideen und diese Umsetzungen gesehen werden, respektiert werden und dass ich fühle einfach innen drin in mir, in meinem Herzen, Bauchgefühl, was man tut, ist das Richtige. Es macht einfach Spaß, morgens aufzustehen, in die Arbeit zu gehen, am Hof, im Hof und etwas machen, wo man wirklich was Gutes macht, was Nachhaltiges macht, etwas für die Menschen, etwas für die Umgebung und man kann damit auch noch Geld verdienen. Sind wir ehrlich, ich bin auch irgendwo ein kleiner Wirtschafter, ich bin ein kleiner Handler. Ich tue gerne kaufen, verkaufen, ich tue gerne Produkte entwickeln. Ich bin ganz ehrlich, mir macht das Spaß, aber immer auf Niveau. Ich möchte niemanden zerdrücken. Alles hat seinen Preis, alles hat wieder seinen Wert und immer so im Bandareo, in Schwingung, in Bewegung, in Kreislauf. Es soll nichts schwer gehen, es soll immer irgendwie leicht, flüssig laufen. Und das haben wir mittlerweile geschafft, dass wir vom Bauernhof leben können, dass wir was Gutes machen mit der Umwelt, für Mensch und Natur und Tiere. Und deswegen, wenn ich das Glück habe, gesund zu bleiben und wir so weitermachen dürfen, bin ich mehr wie dankbar und froh.
Du hast vorhin gesagt, dass dein Vater leider Anfang dieses Jahres verstorben ist. Das heißt aber, er hat noch sehr viel mitbekommen von dem, was du hier so gemacht hast, wie du diesen Hof weiterentwickelt hast. Was hat er zu alledem gesagt?
Ja, mein Papa war auch selber in den jungen Jahren auch so ähnlich wie ich. Ich habe das ein bisschen von ihm vielleicht vererbt bekommen. Er war damals der Erste mit dem Traktor, der Erste, der Wiesenwege gebaut hat, der die erste Mähmaschine gehabt hat. Und ehrlich gesagt, er hat das zwar nie so, das war früher das alte System. Man hat nie was gelobt. Man hat nicht gesagt, das hast du gut gemacht und so. Das war einfach ganz rar, diese guten Worte. Aber ich bin ihm nicht böse, absolut nicht. Aber am Ende, so, er hat auch ein Jahr krank, leider, ganz schade. Aber da haben wir uns so zusammengeschmolzen, das haben wir uns so nett unterhalten. Und man hat genau gemerkt, der war so richtig glücklich, dass ich so wirklich in diese Richtung gegangen bin. Diese Veränderungen, diese ganzen Sachen, was heute sind, hat er reich verstanden, dass das richtig ist. Er hat immer mehr gesagt, Walter, so wie ich jetzt mache, wäre früher bei Ihnen nicht gegangen. Keine Chance. Und wie ich es jetzt mache, ist genau in der heutigen Zeit das genau das Richtige.
Das hat er erkannt.
Das hat er gleich erkannt. Und das ist für mich eigentlich, das hat er fast alles ausgesagt. Das ist ein Spruch, wo es in wenig Worten alles gesagt ist. Weil jeder muss in seiner Generation und in seiner Wirtschaftslage, in der Zeit, wo er lebt, muss in der Zeit das Beste machen, was er kann, was zur Zeit passt. Was ich heute mache mit meiner Familie, das muss nicht heißen, dass mein Johannes oder Paul oder Franziska, dass die in 20 Jahren das gleich machen müssen, wie ich mache. Da gibt's andere Arten von Lebensansicht, da gibt's vielleicht ganz was anderes auf dem Bauernhof. Also ich denke mal, das ist jetzt unsere Zeit. Ich mache das auch nicht für die Kinder, ich mache das für mich und für meine Frau und was wir jetzt leben, für uns. Wenn das morgen anders ist, werde ich es auch annehmen und das so respektieren, aber jetzt machen wir es so, wie es jetzt für uns richtig erscheint.
Ich finde, das sind wirklich beeindruckende und tolle und hochmoderne Ansichten. Du hast vorhin so gesagt, du bist nicht so viel rumgekommen, aber die Welt kommt zu dir. Ich finde, man merkt das. Also das, ich will das jetzt nicht so beurteilen, als würde ich jetzt, ich komme von außen aus der Welt und komme jetzt hier auf den Hof und gebe jetzt irgendein Urteil ab über dich. Aber was ich sagen kann, und ich glaube, das wird ja auch unseren Hörerinnen und Hörern deutlich, das sind jetzt nicht Ansichten, die du äußerst, die das typische Klischee erfüllen eines Typen, der jetzt sein ganzes Leben auf einem Berghof verbracht hat, nie rausgekommen ist, die Kühe melkt, ein bisschen Heu jetzt noch nebenher macht, sondern du hast eigene neuartige Ideen und zudem auch noch bist du reflektiert genug, um trotzdem auch zu verstehen, dass das deine Ideen sind, die zu deinem Leben passen und dass es ganz, ganz viele andere Ideen heute, morgen und sonst wo auch an anderen Orten geben kann, die genauso funktionieren und Berechtigung haben. Das ist ja auch eine Form von Toleranz am Ende, anderen Lebensentwürfen, anderen Generationen gegenüber, anderen Orten gegenüber.
Ja, das freut mich, dass du es so siehst. Und ich möchte auch wirklich niemanden mehr verbiegen oder jemandem irgendein System aufdrängen. Das habe ich früher versucht, oft als Anfang vom Biobauer jemanden zu überzeugen, muss Bio machen, weil bei Biokäse braucht man Milch und so, oder muss Elektroauto fahren. Ganz ehrlich, mir ist es mittlerweile so etwas von egal. Ich möchte gerne das machen, das für mich rund läuft. Wenn jemand das erkennt und sagt, Walter, zeig mir das, was du machst, wie hast du da getan? Da bin ich unmöglich hilfsbereit. Das mache ich unmöglich gerne. Aber nur mal die Menschen, die zu mir kommen. Die zu mir kommen und sagen, Walter, wie machst du das? Da bin ich unmöglich offen. Da zeige ich alles, was ich habe. Aber ich werde nicht mehr nach außen gehen und sagen, das soll schon machen, das soll schon machen. Oder das wäre was für dich. Ich glaube, das ist einfach vorbei. Ich tue viel lieber in der Sache authentisch sein.
Und durchs Tun überzeugen.
Durchs Tun überzeugen. Nicht
predigen.
Ich kann es jetzt einfach nicht durchs Prägen, sondern durchs Tun, durch authentisch sein. Und ehrlich gesagt, da kommen die richtigen Menschen zu mir.
Ja, also ich glaube, es wird deutlich, Walter und Waltraud verbindet mehr als ein ähnlicher Vorname. Es geht ihnen nicht ums Predigen, sondern ums Tun. Begegnungen wie mit ihnen liebe ich unterwegs. Hochgradig herzliche Menschen, die mir einen Einblick in eine für mich zum Teil andere, in ihre Welt schenken, in ihr Leben und ihr Arbeiten und Denken. Und dabei entspannt genug bleiben, zu wissen und zu akzeptieren, dass nicht alle so ticken müssen und wollen und sollen wie sie. Waltraud, Walter und ich haben in unseren Gesprächen Fragen gestreift wie: Wie lässt sich das immerwährende Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne auflösen? Auf welche Details lohnt es sich im Wald zu achten, um uns unserer wahren Gefühle und Bedürfnisse bewusst zu werden? Und welche Relevanz hat die bäuerliche Kultur auch in unseren heutigen Zeiten? Nun, bei meiner Abreise nehme ich so einige neue Einsichten und Impulse zum Nachdenken mit und hoffentlich ihr, die ihr zugehört habt, auch. Noch ein Hinweis an unsere Supporter. Es gibt, wie eingangs schon erwähnt, noch einen zweiten Teil zu dieser Folge. Er erscheint wenige Tage nach ihr als Plus-Episode. Haltet also gern danach Ausschau. Ihr begleitet darin meinen Mann Cedric und mich, unter anderem beim Schwitzen und Schmausen in Südtirol. Lieben Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Danke auch an den IDM Südtirol für die Unterstützung bei der Produktion dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.